Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Es gibt ja Bücher, die lesen wir und da denken wir auf jeder dritten Seite, das gibt's doch gar nicht. So absurd wirkt das, was da beschrieben wird. Und bei Romanen denkt man dann vielleicht, naja, ist jetzt ein bisschen dick aufgetragen. Hier zum Beispiel ein Grenzabschnitt zwischen der DDR und der BRD, der je nach Bedarf mal hierhin und mal dorthin verschoben wird, wie es gerade passt und das ganz offiziell. Oder ein DDR-Devotionaliensammler, der bis heute jedes Jahr den Tag der DDR-Gründung feiert und jedes Mal Egon Krenz dazu einlädt, der aber nicht kommt. Oder eine Polizistin, die 2 Tage vor Mauerfall in den Westen flieht und erst dann dort, tief im Westen, mitbekommt, dass die Mauer längst Geschichte ist. Das gibt's doch gar nicht. Das Buch hier, das sich jetzt vor mir legt, das ist eben kein Roman, sondern ein Reportagebuch. Lukas Vogelsang hat dieses Buch geschrieben und er erzählt darin von einer Reise, die er gemeinsam mit dem Schauspieler Joachim Krohl unternommen hat und was sie dabei alles erlebt haben. Das ist wirklich allerhand und deswegen habe ich die beiden eingeladen. Guten Tag, Herr Krohl. Guten Tag, Herr Vogelsang.
Guten Tag.
Ja, hallo. Schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, das Buch, das heißt, was wollen die denn hier? Deutsche Grenzerfahrungen. Und Herr Krohl, dieses erste, es gibt's doch gar nicht, Erlebnis, das hatte ich gleich am Anfang, da sind sie noch gar nicht weit gekommen, da sind sie nämlich noch in Wattenscheid und da treffen sie diesen Mann, der jedes Jahr am 7. Oktober gerne Egon Krenz einladen möchte. Dachten Sie da auch, das gibt's doch gar nicht?
Allerdings, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets und weiß eine Menge, was sich da versteckt und was man da entdecken kann. Aber damit habe ich nicht gerechnet.
Was ist das für einer?
Das ist ein Genosse, ein Ex-DKPist, der nach dem Mauerfall gewissermaßen vor dem Nichts stand. Er hat für die Partei gearbeitet, Reden geschrieben, Parteitage organisiert. Ein sehr aktiver Kommunist im Ruhrgebiet, der auch immer die Nähe zur DDR gesucht hat, auch hin und her gereist ist, sogar noch tief oder in der Mitte der 80er Jahre den Plan hatte, überzusiedeln, was ihm verwehrt wurde von der SED, die gesagt haben, wir brauchen dich im Westen.
Da musst du kämpfen.
Da musst du kämpfen für die Sache. So, und nach dem Mauerfall hat er die Städten und seine alten Freunde, seine Genossen drüben, sage ich jetzt mal, aufgesucht und musste feststellen, dass da viele mit ihrer Vergangenheit aufräumen wollten, im wahrsten Sinne des Wortes. Das flog alles in den Container, die Uniformen, die Andenken, die Auszeichnungen, die Orden und so weiter. Und er hat gesagt, so geht das nicht. Und fing an zu sammeln. Und bis heute ist er bei 17.000 Exponaten.
Ich lese in dem Buch, das wirkt so, als stünde man im Großhirn von Walter Ulbricht.
Das ist natürlich eine der großartigen Formulierungen von Lukas Vogelsang, die ich sehr liebe, das trifft's.
Das trifft es. Herr Vogelsang, Sie schreiben auch an einer Stelle, man muss eigentlich durch dieses Ruhrgebiet fahren, um später den Osten zu verstehen. Damit meinen Sie aber nicht nur dieses Gesammeln.
Nein, nein, überhaupt nicht. Also die Grundidee war immer, wir fangen dort an, wo Joachim ja auch ursprünglich herkommt, also aus dem Ruhrgebiet. Und die Idee war immer, am Anfang die Menschen schon zu überraschen, dass wir dort tief im Westen dem Osten schon begegnen können. Also wenn man eine Ost-West-Geschichte erzählen will, wenn man West-Ost-Geschichten erzählen will, muss man ja auch irgendwo anfangen. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch gucken, was wir in Bochum oder in der Gegend dort finden können. Und dann sind uns eben diese Menschen dort begegnet, die Polizistin, die 2 Tage vor dem Mauerfall flüchtet und sozusagen ihr halbes Leben in der DDR verbracht hat und die andere Hälfte dann in Bochum und heute überzeugte Bochumerin ist. Und ich habe gesagt, lass uns dort anfangen, lass uns schon mal all die Antworten dort in den Kofferraum packen und dann über die A2 losfahren. Deswegen auch in Bochum. Ja.
Traurigerweise, Herr Krohl, hat das aber durchaus auch was mit der Ästhetik zu tun. Ich lese an einer Stelle, dass Sie sagen, DDR-Filme werden mittlerweile im Ruhrgebiet gedreht, weil das so schön heruntergekommen ist und dass Sie vor Jahren mal einen amerikanischen Tramper mitgenommen haben, der schon ganz Deutschland gesehen hatte und dann zu Ihnen sagt, ich glaube ja, wenn ich mir die Innenstädte angucke, die im Osten haben den Krieg besser überwunden als ihr im Westen.
Besser verkraftet. Ja, das war ein Schlüsselerlebnis.
Aber es ist hart.
Es hat mich einigermaßen schockiert und ich habe mir dann auch Zeit genommen, ihm das eine und andere zu erklären. Aber diesen Eindruck hat er einfach gewonnen, weil er vorher die Städte in Ostdeutschland besucht hat. Erfurt und die Küstenstädte, auch Wismar, Schwerin und so weiter. Und er hatte Er fand das großartig da. Und dann war er natürlich entsetzt über die Zustände in manchen Orten im Ruhrgebiet, wo er gestrandet war.
Da fahren Sie dann los, Sie kommen dann aber natürlich doch rüber in den Osten. Ich sage das jetzt extra so plakativ, weil ich baff war, wie oft Sie immer wieder auf eine bis heute offensichtlich in den Köpfen real existierende Grenze stoßen. Und Sie kommen auch nach Marienborn, immerhin die Gedenkstätte Deutsche Teilung, aber da wird eher die DDR gefeiert, oder wie haben Sie das erlebt? Nee, ist jetzt zugespitzt, die zögern zu lange.
Ja, nein, so weit würde ich nicht gehen. Die machen da schon tolle Arbeit. Für die Besuchergruppen oder auch für die Individualreisenden, die da sich die Zeit nehmen und sich das nochmal anschauen zu wollen. Und
aber es gibt eben auch diese DDR-Plüschherzen.
In den Giftshops und Tankstellen.
Man muss da, glaube ich, tatsächlich unterscheiden zwischen der Gedenkstätte und dem, was drumherum passiert. Also so wie man natürlich auch um eine Sehenswürdigkeit immer die Souvenirshops drumherum hat. Natürlich probieren Leute dann auch noch immer daraus Profit zu schlagen. Und deshalb standen wir an der Tankstelle und dachten, es kann doch nicht sein, da hängen T-Shirts, wo drauf steht DDR 49 bis 89, ich war dabei.
Das wäre eine Party gewesen.
Ja, genau. Und das ist ja auch genau das, wo wir gesagt haben, Wahnsinn, hier wird Geschichte zwar begehbar, aber welche Auswüchse hat es dann?
Und dort treffen Sie einen, der früher da an dieser Grenze gearbeitet hat, so ein 1,90 Meter Schrank, der von sich selber sagt, er sei Mitläufer und Opportunist gewesen. Und Herr Krohl, Sie hatten selber mal so ein Marienborn-Erlebnis, wo Sie genau solchen Typen begegnet sind.
Ja, das war eine der sympathischsten und schönsten Begegnungen in dieser ganzen tollen Sammlung, weil wir da jemandem begegnet sind, der sich nach wie vor aktiv mit seiner Vergangenheit und mit der Vergangenheit des Staates, in dem er groß geworden ist, auseinandersetzt. Er macht da auch Führungen, erzählt, und wir hatten beide den Eindruck, dass da jemand ist, der noch nicht fertig ist mit der Geschichte, auch mit dem Teil seiner Biografie. Und das war sehr, sehr, sehr sympathisch. Und ja, dann fiel mir diese Geschichte ein von meiner Reise mit meinem Freund, damals von Köln nach Polen.
Vor 40 Jahren oder so.
Ja, fast ziemlich genau. Und ich hatte damals im Kölner Campus gedankenlos diese ganzen Flugblätter immer in die Tasche gesteckt von den diversen K-Gruppen, die da an jeder Ecke standen und agitiert haben. Das nimmt man dann entgegen, stopft sie in die Tasche und gut ist. Und da an der Grenze wurden wir dann angehalten, weil wir ja wohl auch äußerlich dem Feindbild der Genossen Grenzer da entsprachen und wurden gefilzt. Und plötzlich lagen da auf dem Tisch Flugblätter westdeutscher K-Gruppen. DKP, KPD, KPDML, Spartakisten. Und das hat den Rätsel aufgegeben.
Die hätten begeistert sein können, waren sie aber nicht.
Nein, die haben den Wagen komplett auseinander.
Weil sie euch ja gesagt haben, ob ihr Propagandamaterial in die DDR einführen wollt.
Ja, ganz genau. Mein Freund war stinksauer, weil das unseren Reiseplan völlig durcheinander
gemacht. Der wusste ja nicht, was sie in den Taschen haben.
Genau.
Ja.
Und die Pointe am Ende, als alles vorbei war, kam einer dieser Herren auf mich zu und sagte, Herr Krohl, ich habe den Eindruck gewonnen, Sie sind politisch interessiert. Wollen Sie unser Land nicht mal besuchen kommen? Und da dachte ich, ja, ich werde mal drüber nachdenken. Und dann waren wir endlich weg da. Und diese Garage, die dann hermetisch abgeschlossen war für diesen ganzen Vorgang, die habe ich da wieder besucht und konnte mich an jedes Detail erinnern.
Mit diesem zeitlichen Abstand wirkt das alles sehr lustig. Das ist auch wirklich witzig und sehr pointiert beschrieben von Ihnen, Herr Vogelsang. Ich habe aber manchmal gedacht, ist das wirklich so zum Lachen?
Es ist ja gar nicht so zum Lachen gemeint, aber ich glaube, dass der Humor es schon auch transportieren muss. Nur mir war es auch wichtig, dass man immer wieder so Momente hat in diesem Buch, wo es einem auch eiskalt den Rücken runterläuft. Also der Moment mit der Garage, wenn er dann erzählt, wie hinten die Veterinärstation war und wo sich die Frauen nackt ausziehen mussten. Da hat man dann einmal die Geschichte von Herrn Krohl, wie er da aufgebockt wurde und mit den Flugblättern. Und dann hat man einmal die Geschichte, wie das der Soldat gesehen hat, der das ja aus dem Inneren erzählt. Und das war mir total wichtig, dass du immer diese zwei Perspektiven hast. Hier begegnen sich ja dann zwei Männer über die Jahrzehnte weg. Du hast den, der als Westdeutscher dort rüberkommt und immer über den Grusel spricht, diesen Moment Marienborn, der wirklich was mit einem gemacht hat. Das haben auch meine Eltern immer berichtet. Und dann hast du aber den, der oben im Turm steht. Also du hast ja den Gegenschnitt. Und aus beiden Geschichten zusammen entsteht dann, glaube ich, genau dieses Kaleidoskop, was den Blick dann freigibt auf eben diesen Ort Marienborn und eben auch das, was an Schauergeschichten dort passiert ist.
Was mich wirklich nachhaltig betroffen macht an diesem Buch, ist, wie sehr Sie wirklich immer wieder darauf stoßen, dass die Grenze bis heute noch in den Köpfen drin ist. Wie sehr von ihr und wir gesprochen wird, von drüben, wie selbstverständlich diese Begriffe noch sind. Sie beschreiben wirklich die verschiedensten Personen, unter anderem auch ein Ehepaar, das 91, also direkt nach der Wende, von Göttingen auf die Börde gezogen ist, um da einen Hof, einen Ökohof aufzubauen. Und die dann gesagt bekommen haben, ihr seid Besatzer, Herr Krohl. Das ist krass.
Naja, wie war die Realität der Leute direkt nach dem Mauerfall in diesen kleinen Ortschaften, die zu 100% an LPGs hingen? Da war von einem Tag auf den anderen war Schluss. Und dann kommen zwei junge Leute aus Niedersachsen und erwerben dieses Land und diesen Gutshof, der jahrzehntelang der Arbeitsplatz für die Leute der Umgebung war.
Da reißen dann auch noch die Braunkohleheizung raus und bauen eine Ölheizung ein. Glauben sind was Besseres.
Da kann schon so ein Eindruck entstehen. Und dann werden sicherlich auch solche Bezeichnungen, solche Formulierungen gewählt.
Aber trotzdem, hat Sie das nicht erstaunt, dass das bis heute, also die Menschen sagen Ihnen ja, ach Ossi oder Wessi, das sehe ich bis auf 50 Meter.
Na, wir haben uns ja selber dabei ertappt, dass wir in dieser Terminologie noch geredet haben, dass wir gesagt haben, wo seid ihr? Ja, wir sind drüben oder wir sind im Osten oder das, oder als wir der Blick auf das, was da entstanden ist, als wir eines Tages mitten in der Pampa beleuchtete Radwege entdeckt haben, habe ich gesagt, schau das mal an, das ist wiederum diese Geschichte, die wir gerade erwähnt haben, im Ruhrgebiet fällt alles auseinander, hier sind die Radwege, worauf Lukas dann sagte, wir sind die Night Rider, ja. Mit N-E-I-D.
Ja, weil wir ja eben auch in diesem Moment, wo wir eben in Bochum angefangen haben, später, wir sind ja auch immer durch dieses Gefälle mit dem Solidarpakt gefahren, das darf man ja auch nicht vergessen. Und deswegen kommst du ja auch immer an wieder so Momente. Joachim hat immer seinen Aufbau West gehabt als Claim, zu sagen, eigentlich bräuchte man im Ruhrgebiet einen Aufbau West. Dann kommst du aber auch in die Börde, was Sie ja auch gerade beschrieben haben, und hast da diesen Moment, wo du sagst, das ist eigentlich im schlechtesten Sinne verbrannte Erde, siehst dann aber, dass es sich eben auflöst. Also um das jetzt mal ganz klar zu machen, dieses Besatzer kommt ja aus der Zeit 91, 92. Heute haben aber diese Menschen Kinder, ja, der erste Sohn wurde geboren 1991, ein richtiges Wendekind, und da sagen sie halt, deswegen heißt das Kapitel auch Wossis, hat es sich längst aufgelöst. Die sehen sich als Sachsen-Anhaltiner, können aber, und das hat Joachim auch sehr beeindruckt, können sich aber frei aussuchen. Die sagen, ob wir nun in Köln oder Schwerin studieren, ist mir am Ende egal. Für mich ist das Gesamtdeutschland. Und da sieht man, je eher sich das von der eigentlichen Zeitzeugenschaft entfernt, da löst sich die Mauer dann auch auf.
Trotzdem, auch diese Kinder, wenn die dann in Köln studieren, sind dort plötzlich wieder die Ossis. Wie sie diese ganzen tollen Menschen gefunden haben und warum sie überhaupt diese Reise gemacht haben, dahinter verbirgt sich nämlich eine alte Geschichte. Darüber sprechen wir gleich. Der Schauspieler Joachim Krohl ist zu Gast und der Reporter Lukas Vogelsang, weil beide zusammen auf eine Reise gegangen sind und dann ihre ziemlich merkwürdigen Erlebnisse als Buch herausgebracht haben. Und dieses Buch, das heißt, Was wollen die denn hier? Deutsche Grenzerfahrungen. Ja, wen sie da alles schon so getroffen haben, darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Und jeder, der Joachim Krohl auch nur ein bisschen kennt, der wird auch den Film Wir können auch anders kennen. Das ist diese Roadmovie von Detlef Buck, quasi die erste gesamtdeutsche Filmproduktion aus dem Osten. Und darin spielt Joachim Krohl gemeinsam mit Horst Krause ein Bruderpaar, in beide nicht so ganz helle, und die kommen aus dem Westen und wandern durch den Osten und machen da ebenfalls sehr, sehr merkwürdige Begegnungen. Und die Ähnlichkeiten zwischen diesem Film und diesem Buch, die sind ja nun nicht ganz zufällig. Was, Herr Krohl, steckt hinter dieser ja nicht zufälligen Ähnlichkeit?
Das war gewissermaßen der Zündfunke von allem. Wir haben uns vor fast auf den Tag genau 10 Jahren in Hamburg kennengelernt, bei der Verleihung des Henry-Nannen-Preises. Und Lukas ist ein großer Fan von Wir können auch anders.
Aber und Herr Vogel, sagen Sie, waren gerade mal 8, als der Film rauskam.
Ich war, ja, aber ich habe den tatsächlich kurz bevor wir uns in Hamburg gesehen haben, mehrfach geschaut. Aha. Und habe dann Herrn Krohl getroffen und so kamen wir ins Gespräch. Ich sagte, ich habe gerade diesen Film gesehen, Wahnsinn. Und Joachim erzählte von den Dreharbeiten damals und da habe ich gesagt zu ihm, eigentlich müsste man da nochmal hinfahren.
Ja. Und da dachten Sie, Herr Krohl, mache ich mit diesem Jungspund, den ich gar nicht kenne?
Mache ich mit, ja. Na, wir hatten innerhalb weniger Zeit so viele Berührungspunkte gefunden. Außerdem ist es, wer ihn kennt, weiß, das ist ein durch und durch sympathischer Kerl. Und da haben wir das beschlossen. Aber manche Dinge brauchen eben Zeit. Und dieses Jubiläumsjahr ist geradezu perfekt.
Der Mauerfall jetzt. 30 Jahre.
Genau. Und dann haben wir es mehr oder weniger gezwungen. Aber das Verfolgen dieser Strecke ist ja, ist ja nicht, das ist jetzt ja kein Buch für Cineasten, die den Film da wieder entdecken wollen.
Es ist mehr der Geist als die Orte.
Genau, genau. Obwohl wir Leute treffen, die dem Film nahe waren oder sogar mitgewirkt haben. In Zedenick zum Beispiel, im Verkrug.
Oder in Boltenhagen,
Am Ende.
Sie finden sogar das Sofa, auf dem Sie damals mit dem Ferkel im Arm gesessen haben. Das
genau.
Gibt es noch.
Und die Uschi, das Schiff, mit dem wir dann Richtung Russland fahren im Film, liegt da im Hafen.
Wir haben ja auch letztendlich, Joachim, haben wir auch eine Reise von der Uschi zu Uschi gemacht, weil die Polizistin in Bochum heißt Uschi und am Ende sind wir bei dem Boot aus dem Film. Also
ja, diese Polizistin mit den zwei Leben, einmal in der DDR und einmal dann im Ruhrgebiet. Herr Vogelsang, Sie haben nun mit Ihrem letzten Buch vor 2 Jahren, Heimaterde, schon einmal bewiesen, dass Sie das gut können. So ein Reportagebuch darüber schreiben, wie Sie ja damals aus dem Berliner Wedding quasi eine Weltreise gemacht haben, jetzt eine durch Deutschland. Und wer diese Bücher kennt, der weiß, Sie haben gutes Gespür dafür, tolle Menschen zu finden und mit denen zu reden und ganz dicht ranzukommen. War das jetzt mit einem Promi wie Joachim Krohl an der Seite leichter oder schwieriger?
Da sind wir tatsächlich schon an dem Punkt, wo verlaufen die Grenzen noch? Weil es war in der Vorbereitung, wenn ich die Menschen angerufen, wenn wir gesagt haben, wo wollen wir denn hinfahren als nächstes? Wenn ich Westbiografien angesteuert habe, wenn ich Menschen aus dem Westen, wie zum Beispiel die aus der Börde, die nach Sachsen-Anhalt gegangen sind, dort angerufen habe, war das ein Türöffner. Ich komme mit Joachim Krohl. Mhm. Ach Wahnsinn, der Herr Krohl. Und wir haben ja noch die Detlef Bookbox auf dem Kamin stehen und so. Ja. Wir freuen uns, kommen Sie vorbei. Wenn ich im Osten angerufen habe, war erstmal Schweigen. Aha. Da musste ich sagen, ja, das ist der mit dem Krause. Ah, der Krause. Der Krause ist doch der Polizist da aus dem Polizeiruf.
Da hätten Sie einen anderen Schauspieler mitnehmen müssen, ja.
Ja, und dann, also das gibt's ja auch. Wir haben ja in Miechendorf diesen Moment, da trifft Joachim Krohl auf eine Kellnerin, die 36 Jahre in der Gaststätte gearbeitet und die sagt, sag mal, warum bist du nicht mit dem Krause gekommen? Mhm. So, sagt sie. Also da verläuft die Grenze. Aber ansonsten ist es in all den Gesprächen die Rolle des Suchenden, die Joachim da einnimmt, ein sehr guter Türöffner gewesen, weil natürlich seine eigenen Anekdoten einen wunderbaren Katalysator gebildet haben für die Geschichten der anderen. Das war so ein Wechselspiel.
Ich war überrascht. Ich hatte fast ehrlich gesagt noch mehr damit gerechnet, von der persönlichen Dynamik zwischen Ihnen beiden zu erfahren. Aber ich habe den Eindruck, Sie hatten eine sehr klare Aufgabenteilung. Herr Krohl, Sie sitzen am Steuer und führen die Gespräche. Und Sie, Herr Vogelsang, sitzen mit dem Block daneben und schreiben danach ein Buch darüber. Ich habe jetzt gar keine Vorstellung davon. Haben Sie eigentlich gestritten, welcher Radiosender gehört wird? Wie lange waren Sie überhaupt unterwegs? Haben Sie dann abends jeden Abend zusammen gegessen oder konnten Sie sich nicht mehr sehen? Haben Sie dann abends noch über die Treffen diskutiert? Wie war denn das?
Das war von Anfang an verblüffend harmonisch. Wir haben also den Geist von vor 10 Jahren nach Mitternacht am Fuße des so und so vielen Bieres, diesen Spirit haben wir in diese Reise mitgenommen. Nein, wir verstehen uns sehr gut. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, habe ich hier und da auch schon mal nachgedacht, ob man dieses Prinzip nicht nochmal anwenden könnte für ein Folgeprojekt.
Weil das verraten Sie uns erst ganz am Ende. ich habe nämlich eine Frage noch, Herr Vogelsang, noch etwas, wo ich gedacht habe, warum taucht das nicht auf in dem Buch? Sie haben spannende Menschen da drin, verblüffende Menschen, auch problematische Menschen. Das ist ein sehr, sehr offenes Buch, auch wie Sie den Menschen begegnen. Aber eine Sache, die in den Film damals schon anklingt bei Detlef Book, dass einmal in einer Kneipe am Nebentisch die Neonazis sitzen. Der Film ist gedreht worden im selben Sommer, als in Rostock-Lichtenhagen das Sonnenblumenhaus brannte. Offener Rechtsextremismus ist ja ein Problem. Der taucht aber in diesem Buch gar nicht auf.
Wir sind ohne eine Agenda losgefahren und haben uns von dem treiben lassen, was passiert ist. Und ich musste ja, weil du brauchst ja irgendwann ein Narrativ, was dich durch so ein Buch führt. Und die klare Idee war, entlang der A2 und den Geschichten davon, aber auch entlang von Joachims Biografie, also wie ist er in den 70ern über die A2, wo ist er ausgestiegen, was hat ihn interessiert, wie ist der eigentlich, nach dieser Blaupause habe ich Persönlichkeiten gesucht, Geschichten, die für uns passen, wo wir auch wirklich dieses 89, 90 als maßgebenden Punkt im Leben dieser Menschen erzählen können. Und wir waren offen dafür, was Thema werden kann, aber es war für diese Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit kein Thema. Und ich wollte nicht künstlich eine Nazi-Safari herstellen, sondern ich wollte einfach mal durch ganz normale Biografien, die 89, 90 eine Wendung, durch Kippfiguren, die wir erleben, wollte ich einfach mal hineinfahren und mir das anhören. Also das war die Vorgabe dieses Buches. Und ich glaube, dass wir tatsächlich in diesem Jahr, 30 Jahre Mauerfall und mit dem, was im Moment politisch passiert in Deutschland, genug andere Bücher haben, die es beleuchten werden. Und da finde ich, da leisten wir unseren Teil und die anderen leisten ihren.
Herr Kohl, jetzt komme ich zu dem Schluss, den Sie gerade, ohne zu ahnen, was ich Sie fragen will, schon angerissen haben. Was ist denn der nächste Film, dem Sie gerne hinterher reisen wollen, den Sie mal gedreht haben?
Oh nein, 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 da mache ich kein Prinzip draus. Ne? Weil das war ja, wie ich schon sagte, nur die Zündung der Rakete.
Ja, aber Sie haben gesagt, man könnte noch so ein Projekt machen.
Damit wollte ich einfach unser Verhältnis beschreiben, das sich entwickelt hat. Ja, wir haben uns angefreundet über diese Arbeit und wir teilen ja auch die Leidenschaft für den Fußball und. Es ist gut, Lukas hier in Berlin zu haben, weil ich bin ja ein West-Ost-Reisender immer noch. So, also wir werden sicherlich darüber nachdenken. Aber erstmal bringen wir dieses Buch, was wollen die denn hier, auf den Weg, deutsche Grenzerfahrungen, und sind sehr gespannt auf die Resonanz.
Ja, und ich weiß ja jetzt auch, dass ein gutes Projekt muss Weile haben. Sie brauchen da nochmal 10 Jahre, um das nächste zu starten. Joachim Krohl, vielen Dank, und Lukas Vogelsang, vielen Dank. Sie haben beide das Buch geschrieben. Was wollen die denn hier, deutsche Grenzerfahrungen? Das kostet 20 Euro und ist bei Rowohlt erschienen. Dankeschön.
Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Einmal rund um Russland reisen, das ist ein ziemlicher Mammuttrip. Also von Nordkorea bis Norwegen, und zwar immer entlang der russischen Grenze. Das geht dann mal auf mongolischen Pferden oder finnischen Rentieren, dann in chinesischen Schnellzügen oder in nordkoreanischen Propellermaschinen. Und eine solche Reise, die hat die Journalistin Erika Fadland unternommen. Und was sie dabei erlebt hat, das hat sie aufgeschrieben. Und Olga Hochweiß hat das Buch gelesen. Guten Tag.
Hallo.
Wie sieht denn die konkrete Reisestrecke aus?
Sehr lang. So lang, dass die beiden Buchdeckel ausgeklappt werden müssen, damit man diese Route auch auf der Landkarte optisch nachverfolgen kann. Zweimal setzt die Autorin ganz weit im Osten an, in Asien. Die Landroute, nennen wir das mal so, auch wenn zwischendurch Flugzeuge und Fähren ins Spiel kommen, die dauert 8 Monate und beginnt in Nordkorea mit der kürzesten Grenze zu Russland, 19 Kilometer. Von dort geht es weiter über China, durch die Mongolei. Es folgen Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, übers Schwarze Meer nach Odessa, dann der europäische Teil, die Ukraine, Weißrussland, die baltischen Staaten, Finnland und schließlich Nordnorwegen, das eine Grenze mit Russland von knapp 200 Kilometern aufweist, die sie auf dem Kajak bereist übrigens. Das große Finale aber, und damit beginnt das Buch, das ist die Fahrt entlang der russischen Nordgrenze. Die dauert 4 Wochen, das ist die berühmte Nordostpassage durchs Polarmeer. Wegen des Klimawandels ist die mittlerweile ganzjährig befahrbar. Und da konnte die Autorin einen der auf wirklich Jahre ausgebuchten Plätze auf einem ehemaligen Forschungsschiff ergattern. Und das ist die Erwähnung wert. Von oben, von Norden betrachtet, liegt genau ein einziges Land zwischen Nordkorea und Norwegen. Und das ist Russland. Das ist Russland, ja. Also ein wirklich unfassbar großes Territorium.
Ja. Das ist eine gigantische Reise, aber eine gigantische Reise ergibt noch kein Buchkonzept. Was ist der Fokus dieses Buches?
Na, das Ziel formuliert sie selbst gleich zu Anfang sehr konkret. Eine einzige Frage habe sie all die Monate auf Reisen beschäftigt. Was heißt es für Menschen, das größte Land der Welt zum Nachbarn zu haben? Und diese Frage stellt sie immer wieder konkret auch den Leuten, denen sie begegnet. Aber das ist nicht überall so leicht, mit denen ins Gespräch zu kommen. Gerade in Nordkorea gibt es keine Kontakte. Sie hat sich dort inkognito einer Reisegruppe angeschlossen, einer Touristengruppe. Mhm. Nicht gesagt, dass sie Journalistin ist, was naheliegt. Alles dort ist durchgetaktet, kontrolliert. In den chinesischen Grenzstädten mangelt es wiederum auch an Sprachkenntnis. Je weiter sie nach Westen kommt, desto besser wird es aber mit der Kommunikation. Russisch ist die Sprache der Wahl, denn von diesen 14 Ländern, die an Russland grenzen, sind ja 8 erst Anfang der 90er Jahre unabhängige Nachbarländer geworden. Zuvor waren sie Teil der Sowjetunion. Und diese sowjetische Zeit, die spielt natürlich eine wesentliche Rolle auch für das Verständnis der einzelnen Länder und Grenzbeziehungen. Und nicht nur die, jedes dieser Länder hat auch nochmal eine andere Geschichte im Hinblick auf die Jahrhunderte davor. Und das ist alles wirklich notwendig. Deshalb holt Fadland wirklich weit aus und versucht, Geschichte und Gegenwart immer wieder zu verbinden.
Das ist eine Menge. Jetzt hat das Buch ja mehr als 600 Seiten. Trotzdem, passt das alles in ein Buch?
Ja, das ist vielleicht die berechtigteste Frage. Es ist viel Holz, salopp gesagt, und ein extrem komplexes, weites Feld. Im Grunde ist es eigentlich Stoff für mindestens 14 Bücher. Erika Fadland behilft sich da mit vielen Zahlen, Namen, Exkursen in die Vergangenheit. Das ist nicht immer leicht zu lesen. Das kann auch schwerfällig sein. Sie geht zurück teilweise bis ins 12., 13. Jahrhundert. wenn sie die Feldzüge der Mongolen beschreibt. Oder diese Zeit, als die aggressive Expansionspolitik Russlands begann im frühen 17. Jahrhundert und dieses russische Imperium im Durchschnitt tatsächlich täglich um 100 Quadratkilometer größer wurde.
Jeden Tag.
Das findet man auch in diesem Buch. Der Kaukasus wurde erobert. Dann spricht sie über die russischen Städte an der chinesischen Grenze wie Harbin, das heute wieder chinesisch ist, eine russische Stadtgründung. Also es gibt unglaublich viele Themen. Sie beschreibt es sehr detailreich und auch zum Beispiel, was ich auch nicht wirklich naheliegend fand, aber auch diese Nordostpassage, die sie ja selbst bereist, die nutzt sie etwa dann auch zu Exkursen zu den Kamtschatka-Expeditionen des dänischen Zaren Kolumbus Vitus Bering im 18. Jahrhundert. Es ist unglaublich viel Stoff. Die plastischen Dinge sind aber eigentlich die, wo sie dann die Geschichte hinten anstellt und dann wirklich mit den Leuten ins Gespräch kommt heute, wenn sie etwa einen alten mongolischen Mönch trifft, der noch von den Verfolgungen erzählen kann, als die Sowjets ins Land kamen. Oder sie trifft einen Georgier, der sich vor einem Jahrzehnt plötzlich in seinem kleinen Haus eines Morgens hinter Stacheldraht wiederfand, als neu abgegrenzter Teil Südossetiens nach dem Krieg Russlands gegen Georgien. Ja. Das sind unglaublich bewegende Geschichten, auch über die Deportation etwa der baltischen Bevölkerung in den frühen 1940er Jahren. All das kommt dann auch zur Sprache.
Das sind ja auch sehr unterschiedliche Länder, jetzt wie Estland und Georgien, was Sie gerade genannt haben. Sagt das wirklich etwas Gemeinsames aus über Russland? Also gibt es da Parallelen?
Also diese Länder sind extrem heterogen, aber was sie verbindet, das ist wirklich dieses Leitmotiv des Elends, des Leids des Einzelnen in diesem System russischer bzw. sowjetischer Machtpolitik. Die Kriegserfahrungen, die erzwungenen Migrationen, Deportationen, Verfolgung der Menschen aus den mit Russland benachbarten Regionen, darunter auch vieler indigener Völker, muss man auch sagen, die oft einfach ohne Rücksicht irgendwohin verpflanzt wurden. Es gibt heute noch 200 ethnische Gruppen innerhalb der Grenzen der Russischen Föderation. Russland hat ja nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 20% seines Territoriums verloren. Es scheint trotzdem dieses Selbstverständnis als Imperium weiterhin zu pflegen, in sich zu tragen. Es bleibt, das zeigt dieses Buch sehr deutlich, ein heute noch unberechenbarer Partner, dieser übermächtige Riese, der nach diesem Motto zu agieren scheint. Einmal Imperium, immer Imperium, das beweisen ja auch nicht zuletzt die Krim-Annexion und der Krieg in der Ostukraine. Man liest hier also so eine Art Psychogramm von Russland und das erzählt schon sehr viel.
Das sagt Olga Hochweiß über das Buch »Die Grenze, eine Reise rund um Russland« von Erika Fadland. Das Ganze auf 623 Seiten für 20 Euro bei Surkamp erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und nach einer ziemlich riesigen Reise einmal rund um Russland geht es jetzt um eine Reise aus den USA nach Deutschland. Nach Westdeutschland genau genommen, direkt nach dem Krieg. Im Jahr 1953, da kommt Will McBride hierher, als junger GI. Und er bleibt aber nicht mehr als Soldat, sondern als Fotograf. Und mit seinen Bildern hat er unseren Blick auf die junge Bundesrepublik geprägt. Und diesem Blick und diesem Fotografen hat Ulf Erdmann-Ziegler ein Buch gewidmet. Wobei auf den ersten Blick nicht so richtig klar wird, was das eigentlich für ein Buch ist. Also wenn ich es durchblättere, dann gibt es da drei längere Textabschnitte, dazwischen Blöcke mit Fotos. Es steht auch keine Gattungsbezeichnung drauf. Der Titel, der lautet »Die Erfindung des Westens – Eine deutsche Geschichte mit Will McBride« und das gibt ja auch nicht so richtig Aufschluss. Bodo Mooshäuser hat das Buch gelesen. Hallo.
Hallo.
Ist das eine Biografie, ein Fotobuch, beides, weder noch?
Es ist weder das eine noch das andere und doch ist es von beidem etwas. Also Will McBride hat in Deutschland Menschen fotografiert. Er sah die Trümmer, ein Land in Trümmern, Menschen ohne Lebensfreude. Und vor allen Dingen hat er Jugendliche fotografiert. Und auf seinen Fotos sieht man sehr gut den Kontrast zwischen ihrer Fröhlichkeit und den Trümmerbergen ringsum. Und er schließt dann Freundschaft mit einer Clique in West-Berlin, die er öfter fotografiert. Die werden so zu seinen Models, zu seinen ersten Models. Und er verdient sein Geld als sehr erfolgreicher Fotograf für deutsche und internationale Illustrierte und kommt sehr viel im Land herum und verkehrt unter, sagen wir mal, den aufgeklärteren Kräften in Deutschland. Das sind keine großen Kreise, aber es gibt sie. Und davon wird in diesem Buch erzählt. Und das ergibt ein ganz gutes, deutliches Bild der liberalen Anfänge Westdeutschlands. Und zwar vor 1968.
Was sind das für Kreise, dieser liberale Kern der Bundesrepublik?
Naja, eine wichtige Rolle spielt die Hochschule für Gestaltung in Ulm. Die ist international sehr berühmt, in Deutschland glaube ich gar nicht so. Da lehrte man so sachliches, schnörkelloses Design. Sie nannten es Demokratisierung des Designs. Ich würde es nennen ein ästhetischer Wiederaufbau. Man kennt ja dieses Design der Firma Braun. Und Leute wie Ottel Eicher und Willi Fleckhaus, der spätere Suhrkamp-Designer, haben da gelehrt und gearbeitet. Und McBride kannte solche Leute, aber er kannte auch Politiker persönlich, wie zum Beispiel Willy Brandt. Was bei McBride so auffällt, das ist, dass er oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Als er dann von Würzburg wegging und nicht mehr GI war, da ging er nach Worpswede, trieb sich da bei den Künstlern rum, lernte seine Frau Barbara kennen. Und dann ging er nach West-Berlin, lernte diese Clique kennen, die er fotografiert hat. Dann geht er nach München und baute da ein riesiges Fotoatelier auf, so eine Factory im Stile Andy Warhols, wo Leben und Kunst in eins fallen, wo die Leute, auch, die da arbeiten, auch wohnen, wo seine Models auch wohnen, sind meist junge Männer. Und dann hat er auch noch die Toskana-Liebe vorweggenommen und hat sich als einer der ersten dort ein Haus gekauft.
Das ist ja ein ziemlich spannendes Leben, aber warum heißt denn dieses Buch ausgerechnet Die Erfindung des Westens?
Die These lautet, Will McBride hätte einen Blick für Menschen gehabt, die eine Zukunft verkörperten, die noch nicht eingetreten ist. Die These lautet auch, seine Fotos hätten die Liberalisierung der Bundesrepublik vorangetrieben. Er habe sie mit seinen Fotos schon mal erfunden, bevor sie später Wirklichkeit wurde. Mhm. Und er setzt das um, indem er Körper fotografiert. Sein fotografischer Blick zeigt, Sexualität ist Teil der Menschlichkeit. Ende der 60er Jahre, in der prüden Bundesrepublik eine Provokation. McBride feierte die Körper und dann gab es Skandale.
Ja, in der Tat. Also die Nacktheit ist ja sehr unbefangen auf den Bildern. Was für Skandale hat er denn provoziert?
Na, die Zeitschrift Twen, die stand für Stil und Lust. Da gab es viel Haut, aber auch Texte über das freudlose deutsche Nachkriegsleben. Und einmal brachte Twen ein Foto von McBrides Frau Barbara, als sie schwanger war, im Profil und vollständig bekleidet, aber mit offenem Jeans-Reißverschluss. Damals ein Skandal. Und außerdem hat Will McBride ein Aufklärungsbuch veröffentlicht mit dem Titel Zeig mal. Da sieht man nackte Kinder, Jugendliche und Erwachsene in imaginierten Dialogen miteinander. Die Beschuldigung gegen McBride und den Verlag lautete auf Pornografie und Aufforderung zur Unzucht. Und zu McBrides Darstellung von Körpern schreibt Ulf Erdmann-Ziegler, Zitat, er wollte Sexualität nicht entzaubern, sondern entdämonisieren.
Das heißt, Ziegler ist der Meinung, McBride sei ein Glücksfall der Deutschen gewesen?
Absolut. Das Land hat einen wie ihn gebraucht und sein Gespür dafür, Möglichkeiten zu zeigen, nicht nur Wirklichkeiten, also Sinnlichkeit und Freude, Lebensfreude, sagt Ulf Erdmann-Ziegler und sage ich auch.
Das Buch, das lebt also von den Essays, dann wieder von den Bildern. Es gibt, ich glaube, so 3 Dutzend Schwarz-Weiß-Fotos von McBride sind abgedruckt. Es ist ja aber trotzdem kein großformatiger Fotoband, sondern ein Suhrkamp-Taschenbuch. Funktioniert das?
Ja, es funktioniert, weil wir zu allen Fotos und ihren Entstehungsgeschichten vom Autor des Textes etwas erfahren. Die Fotos dienen also der Illustration des Textes. Es ist kein Fotoband, es ist ein Essay über das Leben eines Fotografen plus einer kommentierten Auswahl seiner Fotos. Und der Autor, Ulf Erdmann-Ziegler, hat übrigens eine Ausbildung bei dem berühmten Fotografen H.C. Gundlach gemacht und ist also bestens vertraut mit Techniken der Fotografie. Er war dann jahrelang Kunstkritiker. Inzwischen ist er Romancier und das kommt diesem Essay und seinem Stil natürlich zugute.
Das sagt Bodo Moosheiser über das Buch Die Erfindung des Westens, eine deutsche Geschichte mit Will McBride. Und geschrieben hat dieses Buch Ulf Erdmann-Ziegler. 200 Seiten mit 34 Fotos für 20 Euro im Suhrkamp Verlag.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.